Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe »Wenn man trotzdem lacht«. Wir beschäftigen uns mit der erkenntnistreibenden Kraft von Scherz, Satire und Ironie in diesem Semester. Mein Name ist Volker Friedrich, ich bin an dieser Hochschule Professor für Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie diese Vortragsreihen. Und die Kenner der Veranstaltung wissen, jetzt setzt der Friedrich wieder zu seinem Werbeblock an. Ja, tue ich. Wir sind, glaube ich, wenn ich das richtig gezählt habe, in der 27. Folge dieser Vortragsreihe. Sollten Sie den einen oder anderen Vortrag verpasst haben oder nochmal hören wollen, dann können Sie das tun, zumindest mit einem Großteil der Vorträge. Da haben wir ein Online-Archiv angelegt. Wo genau, finden Sie in diesen hübschen Faltkarten hier unten rechts eine Internetadresse. Rund 250 Vorträge stehen da mittlerweile und die können Sie sich auf Ihre Abspielgeräte herunterladen oder direkt anhören, wie es immer Ihnen kommod erscheint. Unter diesen Vorträgen werden Sie auch den einen oder anderen finden des heutigen Gastes, des heutigen Referenten, den wir da haben. Wir haben zu Gast Professor Dr. Gerd Uding von der Universität Tübingen. Ich mache es mir immer relativ einfach, wenn ich ihn vorstellen muss und sage, Sie haben vor sich den bedeutendsten lebenden Rhetorikwissenschaftler. Und ja, ich glaube, das ist noch nicht mal eine kleine Übertreibung, das ist gar keine Übertreibung. Ja. Es ist einfach so. Und ja, mich freut immer sehr, dass er zu uns kommt und zu Ihnen spricht. Ein paar kurze Stichworte zu Gerd Uding. Sie wissen vielleicht, dass die Universität Tübingen der einzige Ort in Deutschland ist, an dem Sie das Fach Rhetorik als eigenständiges Studienfach studieren können. Da unterscheidet sich die Situation in Deutschland sehr stark von der zum Beispiel in den angelsächsischen Ländern, wo Sie das eigentlich an jeder Universität studieren können. Ich habe mal den schüchternen Versuch gemacht, das hier an dieser Hochschule zu etablieren, weil ich denke, Rhetorik würde eigentlich auch gut passen an eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Aber man beißt sich im Leben an vielen Fragen die Zähne aus und meine wackeln da an dem Punkt schon sehr. Wie auch immer, in Tübingen können Sie das studieren. Nach den Kriegsjahren wurde das wieder etabliert, sehr stark von Walter Jentz und das Seminar für allgemeine Rhetorik etabliert und zudem stieß dann Gerd Uding hinzu und hat dann später die Leitung dieses Seminars inne gehabt. Und warum stelle ich ihn immer mit diesen Worten vor, der bedeutendste lebende Rhetorikwissenschaftler? Jeder, der sich mit Rhetorik befasst, hat ein großes Referenzwerk und am liebsten natürlich zu Hause im heimischen Regal oder zumindest in der Bibliothek stehen, in der er arbeitet. Das ist das historische Wörterbuch der Rhetorik. Das sind 12 schöne große Folianten mit wirklich geballtem Wissen. Und die sind herausgegeben worden von Gerd Uding. Das war, glaube ich, über lange Zeit wahrscheinlich eines der größten Projekte der Deutschen Forschungsgemeinschaft in den Geisteswissenschaften. Und man kann mit Fug und Recht sagen, so schön wird es nicht mehr werden. Das wird es nie mehr geben. Dafür gibt man heute kein Geld mehr. Insofern wird er diese Zuschreibung auch selten verlieren können, schätze ich mal. Da wird keiner mehr sowas machen können. Also von daher, man muss zur richtigen Zeit das Richtige tun. Dann kann man mit einem Superlativ weiterleben. Das ist doch was. Herr Uding hat als Philosoph, Germanist, Literaturwissenschaftler eine Menge publiziert, nicht nur dieses historische Wörterbuch der Rhetorik, nur in dicken Anführungszeichen. Er ist zum Beispiel auch ein Experte, der für die Figur, die heute im Abend im Mittelpunkt seines Vortrags stehen wird, nämlich Wilhelm Busch. Und da bin ich sehr gespannt, was er uns zu erzählen weiß. Sie können im Nachgang wieder mit uns hier vorne ins Gespräch kommen. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal viel Vergnügen mit dem Vortrag von Gerd Uding. Sie müssen es doch einschalten.
Okay, gut. Ja, vielen Dank, Herr Friedrich, dass Sie immer diese netten Worte finden und die sind immer neu für mich, sind sie immer neu gefasst, sozusagen formatiert, wie man heute sagt. Also, ja. Ja, guten Abend. sehr geehrte Damen und Herren. Es liegt ja nicht nur wegen des heutigen Datums, wir schreiben den 11.11. Ich habe im Radio gehört, was in Düsseldorf und Köln und so alles los ist, an Lachen und mit dem, was wir also heute mit unserem Thema zusammenhängt. Nun, in einem Vortrag über Wilhelm Busch, es liegt also nahe wegen dieses Datums heute zunächst auch über die Zweideutigkeit des Lachens vielleicht einige Bemerkungen zu machen. Denn trotz seines immer noch anhaltenden Erfolges als der deutsche Haushumorist, Wilhelm Busch, nicht, dessen Bildergeschichten in voluminösen Alben verbreitet sind, Sie können sie im Kaufhof ebenso erwerben wie in jeder Buchhandlung, hat es doch an Kritik an seiner Art von Humor und dem davon ausgelösten Lachen auch aus gewichtigem Munde nie ganz gefehlt. Da ist zuerst, und das ist sicherlich für manchen auch von Ihnen überraschend, er selber. Wilhelm Busch also zu nennen. Eine bezeichnende Anekdote, sie stammt aus der Spätzeit und er selber hat sie erzählt, berichtet von einer Heimreise unseres Autors, Malers, Künstlers im Zuge von Hannover sitzend. Zwei Mitreisende sitzen ihm gegenüber und lesen gemeinsam in der frommen Helene, lesen sich so die Verse gegenseitig vor und schütten sich aus vor Lachen dabei. Der unerkannte Urheber ihres Vergnügens, ihnen gegenüber sitzend, wendet sich befremdet und peinlich berührt ab. Und er hatte, ich werde noch darauf zurückkommen, auch sonst ein durchaus prekäres Verhältnis zu diesem so ungemein erfolgreichen Teil seines Werkes. Es besteht ja auch noch aus anderen Teilen. Andere, später Geborene, sollten es ihm nachtun. Thomas Mann notierte in seinen Tagebüchern, er finde die Lektüre der Bildergeschichten eher verstimmend. Heinrich Böll sprach sogar von abstoßender Häme in diesen Bildergeschichten und nannte den Humor Wilhelm Busch fast immer entwürdigend. Und da erscheinen die Worte des Philosophen Odo Marquardt, gereimter Schopenhauer zu Wilhelm Busch, noch wie ein sanfter Tadel. Nun, das sind alles Urteile, meine Damen und Herren, die auf einer langen Tradition beruhen. Und Wilhelm Busch war paradoxerweise ebenso in ihr befangen, wie auch wir ganz selten etwa uns davon ganz befreien können. Ich möchte das an einigen Beispielen illustrieren, die ich willkürlich herausgreife. Es gibt sie in einer ununterbrochenen Linie seit der Antike. Bekanntlich bewährt sich ja der platonische Weise, der Philosoph also, im Kampf gegen das Vergnügen und für innere Ruhe und Selbstbeherrschung. Platon hat sehr abfällige Bemerkungen über das Lachen hinterlassen. Diogenes in seiner Tonne, den auch Wilhelm Busch übrigens für sich reklamiert. Es gibt eine sehr hübsche Bildergeschichte, Wilhelm Busch, mit dem Titel Diogenes und die bösen Buben von Korinth, vor Max und Moritz erschienen und schon so auf diese Bildergeschichte vorausdeutend. Also Wilhelm Busch hat ihr eine eigene Bildergeschichte gewidmet und Diogenes galt trotz seiner Schlagfertigkeit und seiner Witze in Athen als Possenreißer. Die Athener nannten ihn deswegen auch einen Hund und behandelten ihn so. Nun, von Aristoteles bis Cicero, bis ins späte 19. Jahrhundert, war das, was man später im 20. Jahrhundert Lachkultur genannt hat, ein Merkmal der Unterschichten. In guter Gesellschaft lächelte man, allenfalls lachte man verhalten. Das Lachen, so der französische Philosoph Bergson, muss gewissen Anforderungen des Gesellschaftslebens genügen. Das Lachen muss eine soziale Bedeutung haben. Noch deutlicher wird ein späterer deutscher Kollege von ihm, Helmut Plessner. Er behandelt Weinen und Lachen als zwar analoge Ausdrucksgebärden, erkennt dem Weinen aber wörtlich unvergleichlichen seelischen Tiefgang zu, den das Lachen niemals erreichen könne. Wir sehen, wer vom Lachen spricht, kann vom Ernst nicht schweigen. So als bedarf es immer einer Rechtfertigung, sich mit diesem merkwürdigen Gegenstand zu beschäftigen. Dahinter ist immer noch die moralische Abwertung des Lächerlichen als eines Lasterhaften, eines Närrischen, eines Törichten, ja tierischen zu verspüren. und die Betonung des Verlachens als einer Strafe, die allenfalls zur Besserung gedacht ist, wie sie in der satirischen Literatur und in der Komödie seit Aristophanes ja eben gemeint ist. Schließlich, und das ist mit dem Vorausblick auf Wilhelm Busch, auf den Wilhelm Busch unseres heutigen Abends besonders wichtig, trat das christliche Scherzverbot hinzu, das in der Neuzeit ja gar nicht weit von hier, von Konstanz, mit außerordentlicher Strenge wieder aufgelegt wurde, in der Schweiz nämlich, und mit den Namen Zwingli und Calvin verbunden bleibt. Jesus ist, das müssen wir mit schmerzlicher Miene, müssen wir das wohl eingestehen, ein ausgesprochen ernster Religionsstifter gewesen, der, wenn wir seinen auch sonst nicht ganz fehlerlosen Zeugen glauben wollen, niemals gelacht hat. Dafür aber die Lachenden höchst wirkungsvoll gescholten hat. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Nun, ich will mich aber jetzt natürlich nicht in eine ausführliche Untersuchung der christlichen Lach- und Scherzfeindlichkeit vertiefen, die noch bei einem so säkularen Denker wie Helmut Plessner nachwirkt und sogar den großen Humorkünstler Wilhelm Busch überhaupt nicht aus ihren Fängen gelassen hat. Wir werden das noch sehen. Immerhin hat Jesu Kirche, wenn wir an ihr renaissancehaftes Gepräge in mancher Epoche denken, ihre heiligen Quellentexte auch einmal höchst erfolgreich humoristisch korrigiert. An päpstlichen Höfen ging es zuweilen, wir wissen es ja, höchst karnevalesk zu. Wenn es nun aber eine weithin zwar verdeckte oder missachtete, aber sich immer wieder auch durchsetzende Lachkultur, ich habe ja schon auf Düsseldorf und Köln verwiesen, gibt, ob auf den Brettern, die die Welt bedeuten, oder in der neuen Frankfurter Schule um die Künstler Robert Gernhardt, F.E. Bernstein und Hans Traxler, oder in der großen humoristischen Weltliteratur, der wir so singuläre Werke wie Don Quixote, Tristram Shandy, Max und Moritz und die fromme Helene verdanken. Dann müssen wir auch ja ein besonderes Ziel dieser Lachkultur angeben können. Sehen wir uns nun ein wenig weiter, bevor wir zu Wilhelm Busch dann nun kommen, bei den Theoretikern um. So erhalten wir zwar einige Antworten, doch sie befriedigen nicht ganz. Bergson, den ich ja schon zitiert habe, ein bedeutender Philosoph, französischer Philosoph des 19. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, das Lachen hat mit reiner Ästhetik nichts zu tun, da es ja den nützlichen Zweck einer allgemeinen Vervollkommnung verfolgt. Also das Lachen meint er hier, dieses satirische Lachen, was zur Besserung eingesetzt wird. Oder Schopenhauer, das Lachen zeigt den Sieg der bloß anschauenden Erkenntnis über das Denken. Friedrich Georg Jünger, der ein Buch über den Humor geschrieben hat, der Heiterkeit ist es eigentümlich, dass sie etwas Umfassendes, Bejahendes hat. Dem strafenden Lachen, mit dem die Gesellschaft die Regelverletzung der komischen Abweichung, sei es als Charakter- oder Situationskomik, nun auftritt, bestraft, habe ich ja schon gedacht. Wobei die Gesellschaft hier aber nun keine homogene empirische Größe darstellt, sondern eher so etwas wie ein virtuelles Bild, in dem Züge von Wunsch und Wirklichkeit gewissermaßen zusammenfließen. Ein schönes Beispiel fand ich bei Schopenhauer. Der französische König, erzählt er, eine Anekdote, trifft draußen auf dem Felde einen Gascogner, der bei strengster Winterkälte in leichter Sommerkleidung herumläuft und bricht bei diesem Lachen, bei diesem Anblick in Lachen aus. Der Verspottete erwidert darauf, hätten Euer Majestät angezogen, was ich angezogen habe, so würden Sie es sehr warm finden. Und auf die Frage, ja, was er denn nun angezogen habe, kam die lakonische Antwort, meine ganze Garderobe. Auf eine weitere Spur brachten mich einige Bemerkungen wiederum Friedrich Georg Jüngers, der nämlich von der heilenden Wirkung des Komischen spricht. Jetzt nicht von der strafenden, sondern von der heilenden Wirkung des Komischen spricht. Für Wilhelm Busch ist das gerade besonders wichtig. Und an jenen verbreiteten Märchenstoff erinnert, den Sie wahrscheinlich auch noch so in Ihrer Kinderzeit mitbekommen haben, wonach derjenige, der den traurigsten Prinzen zum Lachen bringt, ihn auch heilt. Es handelt sich dabei offensichtlich um die märchenhafte Korrektur einer älteren christlichen Vorlage, die genau das Gegenteil aussagt und uns in der Exempelgeschichte vom ernsthaften König durch den Stricker, das ist ein Autor aus dem 13. Jahrhundert, der seine Geschichtensammlung zusammengestellt hat, durch den Stricker also überliefert ist. Danach wird der König, der niemals lacht, von seinem Bruder nach dem Grund solchen lebensverachtenden Ernstes gefragt. Der fackelt jetzt nicht lange, der König, der niemals lacht, fackelt nicht lange, lässt den Neugierigen sofort gefangen setzen, Bruder hin oder her, vor dem ganzen Hofstaat muss er sich entkleiden und von 4 scharfen Lanzen wird er so eingekreist, dass er keine Bewegung machen kann, ohne sich nicht schlimm zu verletzen. Das ist meine Situation, erklärt ihm der König. Diese 4 Speere, die mich am Lachen hindern, sind Christi Marter und Tod, die Erwartung des eigenen Todes, die Ungewissheit über das Leben nach dem Tode und die Angst vor dem jüngsten Gericht. Nun, eine asketische Parabel, und es verwundert nicht, dass das volkstümliche Märchen, das vom traurigsten Prinzen, der geheilt wird durch das Lachen, dass das volkstümliche Märchen, das ja der Lachkultur sehr nahe steht, sich einen eigenen Vers darauf gemacht hat und die Tendenz einfach umgedreht hat. Nun, eine Umwertung also, die nicht weniger radikal ist, als die, die Nietzsche dann sehr viel später und uns sehr viel näher gemacht hat, als er das Lachen der Zukunft pries und eine Rangfolge der Philosophen vorschlug nach dem Rang ihres Lachens. Die, die sehr gut lachen, ganz oben, die, die nicht lachen, ganz unten. Platon, ganz unten. Und die therapeutische Bedeutung der Heiterkeit sogar auf die Wissenschaft angewendet sehen wollte. Ja, er hat ein Buch geschrieben über die fröhliche Wissenschaft. Nicht? Also, dass die Wissenschaft nämlich eine fröhliche werde. Das Lachen sprach ich heilig, ihr höheren Menschen, lernt mir lachen, verkündet Zarathustra. Und mit diesem Wahrlachen, so nennt Nietzsche es, Wahrlachen, der Kunst des diesseitigen Trostes, will Nietzsche, wie er wörtlich sagt, alle metaphysische Trösterei zum Teufel schicken. Nun, der Ausgangspunkt von Nietzsches Denken, der in der Antike durchaus liegt, in der rhetorischen Antike liegt, ist in jüngster Zeit Gegenstand mancher postmodernen philosophischen Reflexion geworden und die Aufforderung, ihr sollt das Lachen lernen, meine jungen Freunde, hat eine gleichnishafte und eine buchstäbliche Ebene. Das Lachen befreit nämlich, weil es das Dasein aus seiner ausweglosen Zirkelhaftigkeit und den Willen zur, also befreit und den Willen zur Macht bejaht. Aber zugleich das Bündnis mit den ganzen reaktiven Kräften eben aufkündigt. Das aristophanische Lachen der Weltverspottung, das Nietzsche genannt hat, der Karneval des großen Stils, und das Lachen aus der ganzen zukünftigen Wahrheit heraus sind für ihn eins und stehen für Lebensbejahung, die zu allem Lebensverneinenden, und das ist eben der bloße Ernst, der verbiesterte Ernst, Nein zu sagen weiß. Im Lachen also, können wir zusammenfassen, löst sich das alte Dasein auf und grüßt das Heraufkommende vielversprechend herüber. Und ich kann mir für eine Philosophie des Lachens keine bessere Wirkungsintention vorstellen als eben diesen Zukunftsbezug. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir nun endlich bei Wilhelm Busch, haben uns den Eintritt in seine Welt mit einigen Umwegen, aber wohl ganz in seinem Sinne verdient. Schein und Sein, so hat er ein kleines zweistrophiges Gedicht überschrieben. Er hat nämlich auch ganz ernsthafte Lyrik, wenn sie auch zum Lächeln ist oder zum Lachen, geschrieben. Mein Kind, es sind all hier die Dinge, gleich viel, ob große, ob geringe. im Wesentlichen so verpackt, dass man sie nicht wie Nüsse knackt. Wie wolltest du dich unterwinden, kurzweg den Menschen zu ergründen? Du kennst sie nur von außenwärts, du siehst die Weste, nicht das Herz. Wer sich mit Wilhelm Busch, deswegen zitiere ich die Verse, beschäftigt, sollte zuallererst die Mahnung beherzigen, die er sich selbst, die Mahnungen beherzigen, die er sich selbst gibt und die er sich auch als Autobiograf ins Stammbuch geschrieben hat. Er hat nämlich auch so etwas wie autobiografische, ja, man hat kein Buch, aber so autobiografische Fragmente hinterlassen. In einem davon können Sie lesen, kein Ding sieht so aus, wie es ist. Am wenigsten der Mensch, dieser lederne Sack voller Kniffe und Pfiffe. Und auch abgesehen von den Kapriolen und Masken der Eitelkeit. Immer, wenn man was wissen will, muss man sich auf die zweifelhafte Dienerschaft des Kopfes und oder der Köpfe verlassen und erfährt nie recht, was eigentlich passiert ist. Wer ist heutigen Tages noch so harmlos, dass er Weltgeschichten und Biografien für richtig hält? Sie gleichen den Sagen und Anekdoten, die Namen und Zeit und Ort benennen, um sich glaubhaft zu machen. Sind sie unterhaltlich erzählte, sind sie ermunternd und lehrreich oder rührend und erbaulich? Na gut, so wollen wir es gelten lassen. Ist man aber nicht gerade ein Professor der Beredsamkeit oder sonst noch allerlei, was der heilige Augustinus gewesen und will doch partout über sich selbst was schreiben, dann wird man wohl am besten tun und fasst sich kurz, so auch ich. Er hat sich kurz gefasst. Er hat sich so kurz gefasst, dass die wichtigsten Ereignisse seines äußeren und inneren Lebens nur indirekt aus Leerstellen und Andeutungen zu erschließen sind. Wenn wir mehr über ihn erfahren wollen, als es das Klischeebild von ihm verrät, müssen wir sehr feinhörig sein. Wir müssen auf kleine Winke achten. Zum Beispiel auf jene Stellen, an denen der sonst favorisierte, sachlich nüchterne Chronistenstil, auch manchmal flapsig, bummelig hat er genannt, seinen Stil, das ist so ein bummeliger Stil, aber sehr wohl gesetzt, jedes Wort. Also wir müssen da sehr feinhörig sein, gerade an den Stellen, wo dieser Stil umschlägt und Gefühle hervorbrechen. Sitzend auf dem Bock neben dem Postillon, so erinnert er sich 1876 in einem Brief, fuhr ich bei scharfem Winterwind von Göttingen aus über die Berge nach meinem lieben alten Ebergötzen, wo ich den letzten und schönsten Teil meiner Kinderjahre verlebte. Noch immer erschüttert es mich, wenn das enge, felsige Tal mich umfängt, in dem die Quellen sich zu dem Bach vereinen, worin ich vor 30 Jahren Forellen mit der Hand gefangen. Kein Ort ist mir so vertraut wie Ebergötzen. Ich lese es wie ein Buch, wie eine Chronik. Bei jedem neuen Besuch fange ich ein neues Kapitel an. Der Müller in der alten Mühle mitten im Dorf ist seit meinem 10. Jahr mein Freund, der liebste und beste, den ich habe. Das sagt der Mann, der mit Lehnbach befreundet war, mit Levi, einem der ganz großen Komponisten, Wagner-Komponisten des 19. Jahrhunderts. Aber der Müllersohn war der liebste und beste, den er hatte. Das Paradies seiner Kindheit verrät der damals 44-jährige Busch, 44 war er, als er das schrieb, heißt, und das ist nun erstaunlich, Ebergötzen und nicht Wiedensaal, wo er geboren ist und wo die Eltern lebten. Ein nicht ganz selbstverständliches Bekenntnis. Das ist die erste Spur, die man so notieren kann, die nicht so passt, nicht so reinpasst in eine normale Biografie. Also ein nicht ganz selbstverständliches Bekenntnis und es gewinnt an Gewicht, wenn man die Bekräftigung in anderen Briefen, aber auch in den autobiografischen Skizzen, von denen ich schon sprach, bedenkt. Nur ein einziges Mal während seiner Ebergötzener Jahre, in denen er ist in Ebergötzen, das werde ich gleich noch nachtragen, ist er von seinem Onkel aufgezogen worden, nachdem die Eltern ihn dem Onkel übergeben hatten, weil die eigene Wohnung, das eigene Haus zu klein, zu eng geworden war. Also nur ein einziges Mal während seiner Ebergötzener Jahre hat er dann die Eltern besuchen können. Und auch das versteht sich, trotz der Verkehrsverhältnisse um die Jahrhundertmitte, Jahrhundertmitte des 19. Jahrhunderts, schließlich nicht von selbst. Gerade diese Erfahrung, möchte ich aber schon vorausschicken, hatte dann sehr einschneidende Folgen. Nun, wo kam er her? Der Vater war Krämer in dem zum Königreich Hannover gehörenden Dorf Wiedensaal, zwischen Hannover und Minden gelegen. Ein verlorenes Nest, immer noch so. Können Sie heute noch so, können Sie das erleben, wenn Sie da mal in die Nähe kommen. Ein verlorenes Nest in einer bedrückend weiten Landschaft, zu der der niedrige und meist verhangene Himmel ebenso wie die Nebelschwaden über den Wiesen und Feldern gehören, wo man unter dicken, moosbedeckten Strohdächern wohnte, in düsteren Häusern mit kleinen Fenstern, das hat sich geändert, und sich immer noch die alten Geschichten und heidnischen Überlieferungen von Hexen und Teufelswesen erzählte. Auch das alles sehr wichtig für das, was Busch dann aus dem Humor gemacht hat. Die karge Schlafkammer der Eltern war die Geburtsstube Wilhelm Buschs. Am 15. April 1832 wurde er in ein Haus hineingeboren, wo es nach Schmierseife und Brustkamellen roch, wo die geschälten Erbsen neben Sensen und Schnupftabak aufbewahrt wurden und der wichtigste Bedarf für Haus- und Feldbestellung immer vorrätig war. Auch die nächste Umgebung, in der er zunächst aufwuchs, hatte bäuerliches Gepräge. Die Eltern bewohnten nämlich ein niedersächsisches Ackerbürgerhaus, dessen enge, niedrige Stuben manchen Widerschein in Buschs späterem Werk gefunden haben. Sehr deutlich in der Bildergeschichte vom Eispeter, auf die ich noch mal zu sprechen kommen werde. Also auch das, man ist so richtig gedrückt, wenn man die Bilder sieht. Als er später, und das war 1886, einige dieser autobiografischen Notizen veröffentlichte, fällt das Porträt der Eltern bezeichnend knapp und prosaisch aus. Stets besorgt, nie zärtlich, zum Spaß geneigt, aber ernst gegen Dummheiten, der Vater. Still, fleißig, fromm, die Mutter. Diese Familie scheint kein Ort häuslicher Glückseligkeit, keine gemütvolle Kinderstube gewesen zu sein, wie es die an Ludwig Richters Märchenholzschnitten geschulte Klischeevorstellung vom 19. Jahrhundert uns auch heute noch so verführerisch nahelegt manchmal. Wilhelm war der älteste von 7 Geschwistern und 2 prägende Jahre lang vor der Geburt der Schwester Fanny auch das einzige Objekt elterlicher Erziehung, und in ihr spielte der Rohrstock seine der zeitgemäße, ja, wichtige Rolle. Die Prügelpädagogik beherrschte Familie und Schule gleichermaßen. Im Übrigen regelte sich das Verhältnis der Familienmitglieder naturgemäß nach den Anforderungen des väterlichen Geschäftes. Und es ist gar nicht so eigenartig, wie das Buschneffen später meinten, Buschneffen, die das Bild des weisen Philosophen, kann man es fast sagen, Wilhelm Busch, eigentlich geschaffen haben und dann auch verbreitet haben. Also es ist gar nicht so eigenartig, wie diese Neffen dann später meinten, dass von den Eltern nur beiläufige Bildzeugnisse von der Hand des Sohnes überliefert sind. Es gibt nur kleine, flüchtige Bleistiftskizzen vom Vater und nur ein einziges kleines Bleistiftporträt der Mutter. Der Nutzen, man kann es ja geradezu sich zusammenreimen aus diesen wenigen Daten, hatte auch in diesem Haushalt eigentlich die affektiven Bindungen sich unterworfen und wahrscheinlich auf Dauer sie wohl zerstört. Und nun mit 9 Jahren, ich sagte es ja schon, musste Wilhelm das Elternhaus verlassen, weil es für die inzwischen 6-köpfige Familie zu eng geworden war. So erschütternd nun dieses Trennungserlebnis gewesen sein muss, es fügte sich in die puritanisch strenge und gefühlsarme Erziehungspraxis der Eltern geradezu nahtlos ein. Wie Kinder sind, schrieb er fast 50 Jahre später in der Erinnerung, wie Kinder sind, halb froh, halb wehmütig, plätscherte ich am Abend vor der Abreise mit der Hand in der Regentonne, über die ein Strauch von weißen Rosen hing, und sang Christine, Christine, versimpelt für mich hin. Die Erinnerung ist nach so langer Zeit noch ganz frisch, wie wir hören, und lässt sich kein Detail entgehen, nicht die Rosen, die darüber hängen. Der Älteste muss weichen, um den Jungen Platz zu machen. Aber ob ihn diese pragmatische Erklärung überzeugte, da er doch gelernt hatte, dass jeder Strafe eine Schuld vorausgegangen sein muss? Schließlich, so schrieb er an seinen Verleger Moritz Schauenburg, schließlich sei er in protestantischen Anschauungen aufgewachsen. Lapidares Bekenntnis, aber was es in Wirklichkeit bedeutet, macht erst der zweite oder dritte Blick auf sein Werk deutlich. Luther, Melanchthon und Zwingli waren die ersten Porträts, die der junge Wilhelm Busch zeichnete. Nachdem er mit 9 Jahren zu seinem Onkel, dem Pastor Georg Kleine, zur weiteren Erziehung gekommen war. Noch in einem Brief an die holländische Schriftstellerin Maria Andersen im Jahre 1875 ist es das seelische Erlebnis dieser Trennung, das ihn ein Leben lang umtreibt und verfolgt. Das Krähen des Hahns, der Hehl geweiht, ist bedeutungsvoll. Den Dieben und Kranken, den armen Sündern und Gespenstern tönt vor allem sein mahnender Ruf. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ich selber habe ihn oft gehört, wenn ich in der Fremde vom nächtlichen Gelage kam. Er rief mir dann ein wohlbekanntes ländliches Haus vor die Seele, das Haus meiner Eltern. Wenn wir dergleichen seltene und meist ja bildlich verklausulierte Bekenntnisse wie Vergrößerungsgläser benutzen, so wird uns Busch scheinbar so unspektakuläre Lebensgeschichte ebenso wie das auf den ersten Blick bloß launige Spiel seiner Fantasiehandeln auf dem Papier durchsichtig auf die inneren Dramen, die dahinter sich abspielten. Ein Schlüsselerlebnis noch berichtet er als Kuriosität später den Neffen. Es datiert vom Sommer 1844, als der 12-jährige Wilhelm das erste Mal nach 3 Jahren wieder einen Besuch zu Hause machen darf. Als ich dann nach Hause kam, ging meine Mutter gerade ins Feld, den Leuten Kaffee zu bringen. Ich kannte sie gleich, aber sie kannte mich nicht, als ich an ihr vorüberging. Schuldbewusstsein entsteht auch aus unbefriedigter Liebe, heißt es in einer Nachlassnotiz Sigmund Freuds, und die moderne psychologische Forschung hat diese Einsicht immer wieder bestätigt gefunden. Und unbefriedigte Liebe ist das Schlüsselwort zu Buschs Lebens- und Kunstgeschichte. Die Mutter, die den Sohn bei der Rückkehr nicht erkennt, das einzige Bild, das der Sohn von ihr gemalt hat, sprach davon, dass sie auf einem Stuhl sitzend in Rücken an sich zeigt, ergänzen einander sehr vielsagend. Die Redensart, rutsch mir den Buckel runter, kennen wir schließlich alle. Die Zeichnung lässt Buschs ambivalente Gefühlseinstellung klar und deutlich erkennen. Die gesichtslose Mutter, die sich hier abkehrt vom Beschauer und vom Maler, vom Zeichner, so drückt sich, ich finde sehr anrührend, Buschs ein Leben lang währende Sehnsucht nach einer mütterlichen Mutter aus, die ihn umfängt, auf den Arm nimmt, tröstet und vor der Härte des Vaters schützt. Auch der Pastor Kleine in Ebergötzen hat das natürlich nicht, ein protestantischer Pfarrer, wie er im Buche steht, hat das natürlich nicht etwa ersetzen können. Ein Bild der Enttäuschung ist das. Ein Bild der Enttäuschung und ein Wunschbild zugleich, die Allegorie eines schwerwiegenden Defizits für manche spätere Kompensation verantwortlich. Für die Nikotinsucht, die bis zur schweren Vergiftung führte, für die Schlagefantasien und Angstgefühle in seinen Bildergeschichten, für das fehlende Selbstbewusstsein und den Einschränkungszwang und für die unbefriedigende, auch sexuell unbefriedigende Hinwendung zu Ersatzmüttern wie Johanna Kessler, ich werde noch auch darauf zu sprechen kommen, und für das Anklammerungsverhalten an die heimatliche Landschaft. Heimweh, erinnert sich Busch später, das sind so eigentümliche Halsschmerzen. Ich habe sie in Ebergötzen gehabt, als ich in frühesten Kinderjahren von zu Hause fortkam. Er hat sich auf diese Erfahrung auch einen religiösen Vers natürlich gemacht, dass nämlich Irren, Sünde und Heimweh dein Gewissen ist, so heißt der Vers. Und das Muster finden wir in Buschs Lebensgeschichte immer wieder. Der Versuch, sich von der fatalen Anziehungskraft seiner Herkunft zu befreien, endet regelmäßig in einem Desaster. In der Polytechnischen Schule in Hannover sollte er zum Maschinenbauer ausgebildet werden. Nach 3,5 Jahren verlässt er die Hochschule fluchtartig, schreibt sich in die Kunstakademie Düsseldorf ein, um Maler zu werden. Und das war der erste bewusste Akt der Empörung gegen den elterlichen Willen und er hat ihn bitter gebüßt. Welche Kämpfe mag Wilhelm in den Monaten nach seinem Abschied von Hannover mit den Eltern im fernen Wiedensaal und mit den Eltern, die er immer mit sich herumschleppte, also den Instanzen seines Gewissens ausgefochten haben. Er hielt es jedenfalls nur 9 Monate in Düsseldorf aus und wechselte nach Antwerpen, ein Entschluss, den er selber als seine zweite Geburt bezeichnet hat. In dieser kunstberühmten Stadt sah ich zum ersten Male die Werke alter Meister Rubens, Brouwer, Teniers, Franz Hals. Ihre göttliche Leichtigkeit der Darstellung malerischer Einfälle, verbunden mit stofflich juwelenhaftem Reiz, und jetzt hören Sie, diese Unbefangenheit eines guten Gewissens, welches nichts zu vertuschen braucht, haben für immer meine Liebe und Bewunderung gewonnen. Ja, aber die alten Mächte blieben auch in Antwerpen stärker. Sie hatten ja längst in ihm selber ihre Herrschaft errichtet, als das permanent schlechte Gewissen, das ihn auch in der Ferne peinigte. Eine Typhuserkrankung, ein schwerer seelischer Zusammenbruch zwangen ihn nach Hause zurückzukehren. Dort trieb er allerlei Zeitvertreib während seiner Wiedergenesung, sammelte Märchen, es gibt ein Märchenbuch aus alter Zeit von ihm, sammelte Märchen aus der Umgegend, beschäftigte sich mit der Bienenzucht, das hat dann später in einer Bildergeschichte Schnurdibur oder die Bienen seine Spuren hinterlassen, diese Beschäftigung mit der Bienenzucht, zeichnete im romantischen Stil einige, ja, so Ritter, Prinzessinnen und so einige Bilder. Nun, seine Bildergeschichten und seine Prosastücke und unter einer bestimmten Perspektive auch seine Bilder, seine Gemälde. Er hat auch Gemälde gemalt, das war ja überhaupt, da wollte er ja hin. Er wollte dahin, wo Franz Hals, wo Rubens und so schon gewesen waren. Also wie unter einer bestimmten Perspektive auch seine Bilder umkreisen ganz fasziniert dieses Thema des Scheiterns, des großen Anlaufs und des plötzlichen Abbruchs. Der Fehlschlag, die Verirrung erhalten in seinen Bildergeschichten eine eigene Qualität und werden ihm nur in komischer Verkleinerung und Verzerrung erträglich. Nun, nach allem, was wir jetzt wissen, können wir uns vorstellen, dass der Aufenthalt im elterlichen Hause für den inzwischen 23-jährigen Busch nicht der angenehmste war. Er hielt es auch nicht lange aus. Er wollte weg. Er wollte möglichst weit weg. Und so kam Wilhelm Busch nach München. Das war ja weit weg. Hier beginnt die Karriere des genialen Zeichners und Humoristen, der seine eigene Kunst erfand, um trotz seiner prekären seelischen Lage überhaupt überleben zu können. In München entsteht nach einigen Anläufen dann das erste geniale Werk, das ihn mit einem Male weltberühmt gemacht hat. Wir kennen es alle. Max und Moritz, Untertitel: Eine Bubengeschichte in 7 Streichen. Eine Bubengeschichte? Na, es scheint ja so. Die Geschichte dieser beiden Fantasiehanseln, wie ihr Verfasser ihre Helden nannte, ist ja wohl das berühmteste Kinderbuch der Weltliteratur geworden. Verbreitet in vielen Millionen von Exemplaren, die längst keiner mehr zählen kann, übersetzt in mehr als 30 Sprachen, darunter auch Griechisch und Latein, und in das Bild- und Versgedächtnis von Generationen eingewandert. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen. 150 Jahre nach ihrer Geburt sind diese beiden Konturwesen, auch das ein Ausdruck, Wilhelm Brüsch, Konturwesen, so lebendig wie an jenem Herbsttag 1865, als sie das Licht der Öffentlichkeit erblickten. Und ich nehme an, dass auch jeder von uns hier im Raum ihnen ja schon begegnet ist. Kann schon lange her sein, aber es lohnt sich, sie mal wieder hervorzunehmen. Und ich kann mir aber auf jeden Fall eine Nacherzählung sicherlich füglich ersparen, eine Nacherzählung der Geschichten. Aber was wir als Kinder, wenn wir es als Kinder in die Hände bekamen, nicht gemerkt haben, es ist eine höchst kunstvolle Geschichte, die sich in dramatischer Konsequenz entwickelt, aufgespannt zwischen dem Hühnerhof der Witwe Bolte bis zum Hof von Meister Müllers Federvieh, das die Reste von Max und Moritz feingeschroten und in Stücken genussvoll verspeist. Der grässlich lautmalerische Vers, den haben wir vielleicht auch noch in den Ohren, Ricke, Racke, geht die Mühle mit Geknacke. Dieser grässliche Vers zeigt, wie es dazu gekommen ist, dass die Hühner dann das Federvieh alles aufpicken können, was von ihm noch, den beiden noch übrig geblieben ist. Und das soll ein Kinderbuch sein? Es ist wie jedes geniale Werk seiner Art, wie Lewis Carrolls Alice im Wunderland, das übrigens gleichfalls im Jahr 1865, im selben Jahr wie Max und Moritz erschien, oder wie Saint-Exupérys Der kleine Prinz, ein Buch für alle und jeden Alters. Wahrhaftig ein doppelbödiges, ein anspielungsreiches Werk von größter künstlerischer und literarischer Meisterschaft, in dem Bild und Sprache in jener kühn pointierten Einfachheit zusammenspielen, wie man das nur in ganz, ganz seltenen Glücksfällen findet. Hier können wir bereits alle wichtigen Komödien und Humortechniken, Humorvarianten entdecken, die Buschs Werk durchziehen und von denen ich in unserem Zusammenhang natürlich nur die wichtigsten nennen und beschreiben kann. Was macht er denn da? Er verdreht das Muster der bürgerlichen Epopoe, also der kleinbürgerlichen Heldengeschichte, mit ihren moralischen Kulissen ins Gegenteil, hin zum fatalen Ende. Er treibt die in Literatur und Pädagogik inflationär traktierten Folgen kindlicher Widerspenstigkeit ins absurde Extrem. Er verkleinert das Lästige, das Anstößige und schließlich sogar das ganz Entsetzliche. Ricke-Racke. Er verkleinert es, indem er es in Bildchengröße, nicht größer als so, nicht, die haben es ja vor Augen, indem er es in Bildchengröße verkleinert und macht es dadurch zur Quelle eines ästhetischen Vergnügens. Schon seine Malerkollegen, als er ihnen daraus vorlas und es ihnen zeigte, amüsierten sich köstlich darüber. Er verarbeitet dabei nicht nur literarische Motive, wie auch dieses Kinderbuches, sondern auch den ganzen politischen Karikaturen oder einen Teil des politischen Karikaturenbestands seiner Zeit. Die Maikäfer, Sie erinnern sich, die den guten Onkel Fritze so erbosen, dienten den kritischen Zeichnern der Gegenwart als Metapher für das Treiben der 48er-Revolutionäre. In dem Baum, von dem Sie Max und Moritz die runterschütteln, nicht, die Maikäfer da runterschütteln, in dem Baum schwingt noch die Erinnerung an den Freiheitsbaum, um den man herumtanzte. Und der Hühnerhof dient bis heute übrigens, bis in die heutigen Karikaturen hinein, als boshaftes Gleichnis parlamentarischer Unsitten. Und es gibt sogar einen Fingerzeig auf jakobinische Aufsässigkeit, die sich in Moritz Haartolle erhalten hat, in der vorausgehenden Fingerübung für diese Geschichte, nämlich in dem Diogenes und die bösen Buben von Korinth, trägt Moritz auch tatsächlich eine Mütze und es ist die Jakobinermütze. In Max und Moritz ist die Tolle nur so geformt wie eine Jakobinermütze. Nun, das mag für unsere Zwecke nun heute genügen, auch wenn die Fülle von Verweisen nur angedeutet ist. Aber wir haben es hier ja auch mit einem vorher noch nie gesehenen grafischen Kunstwerk zu tun. Diese Bildergeschichte Buschs ist, wie alle seine späteren artistischen Schöpfungen, die der Leser zwar in seine Alterserfahrung übersetzen kann, weil sie von ihr abgezogen wurde, Lebenslauf in abstracto nennt der Autor seine Methode, die aber auf diesem verkleinerten Spielfeld als Leben en Miniature zur komischen Szene werden. Hier wirkt ein Mechanismus, der Situation umkehrt. Als Napoleon, diesen Mechanismus können Sie übrigens auch ausprobieren in Ihren privaten Situationen, Lebenssituationen. Napoleon hat genau denselben Mechanismus, und er geht im Grunde genommen zurück auf alle Lachkultur und satirische Dichtung seit der Antike. Napoleon hat, so wird berichtet, Luise, die Königin des bei Jena und Auerstedt ja vernichtend geschlagenen Preußen, 1807 in Tilsit eine Audienz bewilligt. Und die Königin wollte diese Audienz nun benutzen, um mit Schilderungen von dem Elend in Preußen, der Härte des Friedensdiktats und dem politischen Unglück, um ihn, den Kaiser und den Sieger, zur Milde zu stimmen. Was hat Napoleon sofort gemacht? Er nötigte sie, doch erstmal im Sessel Platz zu nehmen. Denn, so verriet er später, im Sitzen wird jede Tragödie zur Komödie. Also denken Sie dran, wenn Sie meinen, so eine Situation kommt, erstmal hinsetzen, dann ist schon alles gelaufen. Verkleinerung und Einengung durch die Sitzposition ist ja eine, nicht die Figur, die erst dann so pompös dasteht, die Königin natürlich in einem Ornat also. Und jetzt muss sie sich da irgendwo in so ein kleines Dings darunter hinsetzen, nicht zusammengeklemmt. Und so. Also Verkleinerung und Einengung durch die Sitzposition bewirken eben eine komische Verfremdung, die im Fall unserer Anekdote Luises Bitten völlig unwirksam machen und ihrem Kontrahenten, dem Kaiser, peinvolle Minuten ersparen. In Buschs Bilderwelt erwächst aus diesem Muster ein Spielfeld der Fantasie, ein großes Spielfeld der Fantasie mit eigenen unwirklichen Regeln und Zeichen, und deshalb grenzt Alice Wunderland ziemlich nahe an dieses Land Wilhelm Busch, an dieses Bilderland Wilhelm Busch. In seinem Papiertheater, auch das ein Ausdruck Wilhelm Busch, er nennt seine Bildergeschichten Papiertheater. In Buschs Papiertheater senkt sich der Boden, und jetzt können Sie alles schon in Max und Moritz sehen, da senkt sich der Boden, wenn der Bewegungsablauf es verlangt. Die Enten ziehen einen Schneider aus einem reißenden Fluss, Sie erinnern sich an die Geschichte, ne? Aus einem reißenden Fluss, der im Bild vorher noch ein ganz harmloser Bach, der so dahin plätscherte, war plötzlich ein ganz reißender Fluss. Und Requisiten wie zum Beispiel Angel, Säge, Stuhl, die tauchen aus dem Nichts auf und verschwinden ebenso klaglos wieder, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Ganz so wie die Gegenstände, die Alice in ihrem Wunderland erlebt. Und die Größenverhältnisse in den Bildern variieren sozusagen je nach Kameraperspektive. Busch entwickelt schon in diesem Frühwerk, in diesem genialen Frühwerk, eine ganze, so hat er selber gesagt, Schrift durch Bilder. So sein eigener Ausdruck. Zur größtmöglichen Wirkung, und er wird sie zunehmend ausbauen und verfeinern. Ich habe ja geschildert, wie tief Wilhelm Buschs Weltansicht in seiner Kindheit wurzelt. Und dass er seinen Erfahrungen seiner Kindheit den universalen Verdacht verdankt, dass Schein und Sein nicht zusammengehören, dass sie sich widersprechen. Dass harmlose Handlungen und übermütige Streiche, dass jedes Anderssein einen tiefen, fragwürdigen, ja schlechten, ja sündigen Beweggrund haben. Diese aus seiner protestantischen Erziehung stammende Befangenheit Buschs ist paradoxerweise der Grund dafür, dass er die Kindheit eben nicht nur wie etwa Ludwig Richter als seliges Traumland, sondern als notwendiges Durchgangsstadium zum Erwachsensein beschreibt, als ganz eigene Periode, die mit ihren eigenen Maßen gemessen werden will, als Entdeckung und Inbesitznahme der Realität, als Auseinandersetzung mit der Umwelt, als Kampf mit Eltern und Erziehern und als Aufbegehren und Scheitern inmitten einer feindlichen Gesellschaft. Obwohl seine Absicht der komischen Entlarvung wohl kaum einen Bereich kleinbürgerlichen Lebens und Strebens, auch bäuerlichen Lebens und Strebens ausnimmt, kehren aber bestimmte Vorstellungen, Entlarvungsszenen, bestimmte Sujets sehr viel häufiger, ja fast in zwangloser Folge wieder. Neben die kaum einer Bildergeschichte ausgelassene Entlarvung des Kindes, Entlarvung im Sinne von der Gesellschaft her gesehen, Entlarvung als boshaft, als verdorben, tritt mit sinnfälliger Folgerichtigkeit die Bestrafungsfantasie. In Busgeschichten wird viel und lustvoll geprügelt, verletzt, zerschlagen. Wir haben es schon in Max und Moritz gesehen. Man erinnere sich etwa an Franz mit seinem Pusterohr, an die Verwandlung des Knaben Karl in ein Quiekeschwein, an die Prügelorgien des Meister Druff oder des Magister Burkelmann. Derartige, aufs Papiertheater übertragene, tagträumerische Erlebnisse verweisen nicht nur auf die ihnen zugrunde liegenden psychischen Traumata des Autors. Nein, die Irrationalität der Strafmaßnahme, das bewusst und affektfrei ins Werk gesetzte Zerbrechen der Kinder, um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, ist Zeichen einer gesellschaftlichen Verfassung, die dann später im Untertanenstaat ihre politische Verwirklichung erfuhr. Ein Zusammenhang, das ist wichtig, ein Zusammenhang, der in der seriösen, sag das mal so, das ist ein geniales Werk, aber so nicht von außen, die Germanisten, die würden das so sagen, also die in der seriösen Literatur erst sehr viel später, nämlich bei Heinrich Mann, bei Robert Musil oder Hermann Hesse, thematisiert werden sollte. Busch setzte die Bedrückungen und Fantasien seiner Zeitgenossen, an denen er selber zwanghaft litt, in spaßige Bilder und Verse um sie überhaupt ertragen zu können. Was in ihnen als karikaturistische Übertreibung erscheinen konnte, offenbart sich jetzt als eine komische Entlarvung der Realität, über welche man lachen konnte und die dadurch befreiend wirkten. Nun, der Erfolg von Max und Moritz befreite Busch auch von seinen drängendsten finanziellen Problemen. Doch behielt er ein ambivalentes Verhältnis zu seinem ersten Glückstreffer. Während er ihn einmal zum bloßen Selbstpläsier gemacht haben wollte oder dem drängenden Ernährungstriebe gefolgt haben wollte, warf er ein andermal zeichnerische und poetische Kunstfertigkeit höchst selbstbewusst in die Waagschale. Jedenfalls stärkte der Erfolg sein künstlerisches Selbstbewusstsein immerhin so weit, dass in schneller Folge nun die großen Bildergeschichten erschienen. Von Hans Huckebein, der Unglücksrabe, von der Diopsiade, die Knopp-Trilogie, bis zu Balduin Behlam, der verhinderte Dichter, oder der Maler Klecksel, 1884. Zwei Jahrzehnte also, in denen insgesamt 15 Bücher diese neue Gattung etablieren. Dass daraus dann der Comic entstand, ist ja auch inzwischen allgemein bekannt geworden. Die ersten Comics waren noch Geschichten, da konnte man noch Max und Moritz wiedererkennen. Waren so in New York erschienen sind, wie hießen die? Katzenjammer-Kids. Ja, die Katzenjammer-Kids waren auch zwei Figuren und die waren genauso aus wie Max und Moritz. Naja, das aber nur in Klammern. Nun, der Inhalt dieser Geschichten ist ja sehr unterschiedlich. Es kann Satire sein, wie der Pater Philutius, eine religiöse Satire, oder Humoreske, wie die Bienengeschichte. Das steht so nebeneinander und den meisten liegt ein und dasselbe Erfolgsmodell zugrunde. Als Busch 1872 mit seinem Verleger über die Diopsiade korrespondierte, stand auch dieser Gedanke im Vordergrund. Das Schema, welches ihr zum Grunde liegt, ist das Unverwüstliche daran. Es ist der Lebenslauf in abstracto. Auch in Wilhelm Buschs Leben als Mann erschien sich bald nach den ersten Publikumserfolgen eine Wende anzubahnen. 1875 wurde er von seinem übrigens äußerst sittenstrengen Bruder Otto in die Familie des Frankfurter Bankiers Kessler eingeführt. Ein Jahr später schon zog er nach Frankfurt, lebte zunächst als Gast in der Villa an der Bockenheimer Landstraße, bezog dann ein Atelier im Hinterhaus, das später durch einen eigenen Haushalt ergänzt wurde. Und damit war nun eine Frau in Bushs Leben getreten, über deren Bedeutung für seine Zukunft kein Zweifel bestehen kann. Aber auch dieses Kapitel in seiner Biografie, über dieses Kapitel sind wir nur vage unterrichtet und auf eigene Findigkeit angewiesen. Johanna Keffler war 36 Jahre alt, als Busch sie kennenlernte, also ein Jahr älter als er selber, und bereits Mutter mehrerer Kinder und in einer Zweckehe mit jenem Bankier gebunden. Wilhelm Busch wurde sehr schnell ihr bevorzugtes Sorgenkind. Eine um 1870 entstandene Zeichnung von ihr zeigt die ja, darauf matronenhaft aussehende Frau während einer Stickarbeit, eine offenbar sehr mütterliche Natur und geradezu prädestiniert, bei Wilhelm Busch mehr als nur freundschaftliche Gefühle zu erregen. Ja, Buschs seelische und emotionale Verfassung muss in jenen Jahren sehr zwiespältig gewesen sein. Die Briefe, die er mit ihr wechselt, zeigen das allerdings eben metaphorisch. Man muss sie zu lesen verstehen. Man muss sozusagen immer noch einen Untertext in diesen Briefen mitlesen. Wie gefährdet nun Buschs innere Lage immer noch geblieben ist, wie zerbrechlich sogar die äußere Kontenance, verrät eine Begebenheit im Frühjahr 1881. Busch war wieder einmal in München bei den Freunden Lenbach, dem großen Maler, bei Levi, dem Musiker, von dem ich schon gesprochen habe, und bei Bassermann, seinem Verleger. Und letzterer, dieser Bassermann, hat das Ereignis auch überliefert. Busch zog der einen Schwester von Lenbach, hinterrücks den Stuhl fort, als sie sich eben sitzen wollte, rief Hansen, dem Hypnotiseur, zu dessen Vorführung sie alle gekommen waren, rief diesem Hansen laut zu, seine Vorführung könne er ebenso gut machen, sie sei ein bloßer Schwindel. Und als man sich dann zum gemeinschaftlichen Essen begab, riss er mir Bassermann, den eben aufgetragenen Käse vom Teller und warf ihn über die Köpfe der Umsitzenden hinweg an die Wand. Der Vorfall ereignete sich am 11. April. Busch war beinahe 49 Jahre alt und er war nicht betrunken. In der Mitte des Lebens also, wenn man nicht, wie Ernst Jünger es einmal vorschlug, wenn man nicht mit dem Lineal, sondern mit der Waage misst. Er verließ die Stadt am nächsten Morgen und kam nie wieder. Das Ereignis steht im Kontext anderer signifikanter Geschehnisse, die sich alle in diesem Jahr zugetragen haben. Im Februar hatte dieser immer exzessive Raucher eine Nikotinvergiftung, ganz notdürftig, gerade soeben war er davon gekommen, überstanden. Im Herbst, dann schon in Wiedensaal, überfielen ihn erneut Krankheit, Depression, ein chronisches Magenleiden. Nun, auch mir fängt es an, ungemütlich zu werden in dieser Welt, schrieb er an eine Bekannte. Ich leide wieder wie im Frühjahr an Appetit und Schlaflosigkeit. Und wer die Letztere kennt, weiß, was für ein böses, verdrießliches, endloses Chaos einen Menschenkopf beunruhigen kann. Meine alte Philosophie, die langt nicht mehr aus. Ich sehe mich nach einer neuen um. Dieser Münchner Skandal ist eine Schlüsselszene für Buschs seelische Verfassung. An dieser Schwelle seines Lebens, Sie müssen bedenken, er war ein zurückhaltender, ein schamhafter, ein sehr empfindsamer Mensch, der da so agierte vor versammelter Mannschaft. Aber warum? Warum? Ein Schwindler erkannte sich im anderen. Verdankte nicht auch er, Wilhelm Busch, den eigenen Ruhm der gleichen komischen Virtuosenstücken? Während er seine eigentliche große Aufgabe, nämlich seine eigentliche Berufung als Maler, verfehlt hatte. Seit 1877, also vier Jahre vorher, war Busch in München wieder ernsthaft zu malen begonnen. Es war ein letzter Versuch, den verzehrendsten Wunsch seines Lebens zu erfüllen, aber bald schon brach er es wieder ab. Das Gefühl der Unechtheit, die anhaltende Arbeitsunfähigkeit stellten sein mühsam errungenes Gleichgewicht täglich in Frage. Und in einem geeigneten Augenblick brach diese ganze Fassade zusammen und er wurde unartig wie der Knabe Wilhelm. Ja, und was machte er? Er fuhr wieder nach Wiedensaal zurück, wo er schon 1879 zur Schwester ins Pfarrwitwenhaus gezogen war. Es war sein ständiger Wohnsitz seit 1898, bis er dann später zu den Nöldekes übersiedelte, zu dem Pfarrer. Rück ich dann wieder in mein gutes, einsames Wiedensaal, so fühle ich, nur hier ist meine angestammte und angewöhnte Heimstätte, um die mich freilich wenige beneiden werden, schrieb er. Ja, in Wiedensaal versteckte sich Busch vor den Augen der Welt. Den Ausdruck Versteck gebraucht er selber mehrfach für seine Domizile. Er kroch zurück an den Ort seines Ursprungs, geschlagen, aber doch leidlich im Frieden mit sich selber, leidlich im Frieden mit seiner Vergangenheit. Ja, mein guter, wohlsituierter und lebendiger Leser, so muss man überall bemerken, dass es Verdrießlichkeiten gibt in dieser Welt und dass überall gestorben wird. Du aber sei froh, du stehst noch da, wie selbstverständlich auf deiner angestammten Erde. Und doch, durch all die Herrlichkeit hindurch, allgegenwärtig ein feiner, peinlicher Duft, ein leiser, zitternder Ton. Und wenn du dann wohlgemut nach Hause gehst, als ob sonst nichts los wäre, dann darf man dich wohl einen recht natürlichen und unbefangenen Humoristen nennen. Fast wir alle sind welche. Und wirst du später vielleicht mal gar ein Spaßvogel von Metier, der sich berufen fühlt, unsere ohnehin schon große Heiterkeit noch künstlich zu vermehren, so komm zu uns. Wir werden dir gern unsere alten Anekdoten erzählen. Zu diesen Anekdoten, meine Damen und Herren, wenn man eines der bekanntesten Gedichte Wilhelm Busch denn hier einmal so nennen will, zählen auch die Verse, die ich als Titel für den heutigen Abend gewählt hatte. Es sitzt ein Vogel auf dem Leim. Was ist mit dem Leim gemeint? Man weiß das heute häufig ja nicht mehr. Es ist die Leimrute des Vogelfängers, der dadurch eben Vögel fing, um sie dann zu verkaufen, nicht wahr? Es sitzt ein Vogel auf dem Leim. Er flattert sehr und kann nicht heim. Ein schwarzer Kater schleicht herzu, die Krallen scharf, die Augen glüh. Am Baum hinauf und immer höher kommt er dem armen Vogel näher. Der Vogel denkt, weil das so ist und weil mich doch der Kater frisst, so will ich keine Zeit verlieren, will noch ein wenig quinquilieren und lustig pfeifen wie zuvor. Der Vogel, scheint mir, hat Humor. Diese kleine Fabel, wie man sie vielleicht besser nennen sollte, in Versen, erschien 1874 im Gedichtband Kritik des Herzens, den die Zeitgenossen überhaupt nicht verstanden haben. Unser Gedicht ist ein nur wenig verschlüsseltes Selbstporträt seines Autors, des Humoristen Busch, der gegen die dunkle Zukunft so anpfeift, wie er es als Knabe getan hat, wenn er in den düsteren Keller geschickt wurde. Er teilt dieses Lebensgefühl, das Todesahnung ist, mit seiner ganzen Generation. Der symbolistische Fernsehjäkelmaler Arnold Böcklin hat ein berühmtes Selbstbildnis gemalt, das Sie vielleicht kennen, das Ihnen vielleicht mal begegnet ist und mit dem er den leisen Ton und peinlichen Duft, von denen Busch spricht, nicht, vorher in dem Zitat, das ich gerade zitiert habe, in seinen Lebenserinnerungen, als hätte er es illustriert, als hätte er diese Aussage illustriert. Denn hinter dem Maler, ist ein Selbstporträt, hinter dem Maler an der Staffelei steht jetzt keine inspirierender Engel oder sonst irgendetwas, sondern da steht der Tod als dürres Gerippe und fiedelt dem Maler auf seiner Geige düstere Inspirationen ins Ohr. Der Künstler, dessen berühmtestes Gemälde in die mehreren Variationen vorgestellte Toteninsel ist, die ist Ihnen ja auf jeden Fall mal begegnet, war auf ganz andere Weise als Busch Repräsentant seiner Generation. Sein Werk, Böcklins Werk, ebenso wie Marquardts oder so, sein Werk kann man als pompöse Dekoration der Ansicht vom Leben als Sterben, der Angst vor dem Tode als der Krankheit des Daseins interpretieren. In rauschhaften Festen, in Umzügen, in Maskeraden, in Karneval. Nämlich spiegelt sich das Endbewusstsein und der Versuch, dem Tod zu entgehen, den Preis des Lebens doch um Gottes Willen auf andere Weise zu entrichten. Betrachten wir Wilhelm Buschs Werk unter dem Aspekt seiner Zeitgenossenschaft zu so wichtigen Großveranstaltungen, wie sie Lehnbach in München, rauschhafte Feste etwa, oder Hans Markart in Wien mit einem Künstlerumzug, in dem Markart vorneweg ritt und zwar gekleidet wie ein Renaissance-Fürst, ist er da über den Ring gezogen. Markart in Wien oder Wagner, Richard, und Böcklin in Bayreuth. Die beiden haben nämlich in Bayreuth zusammengearbeitet, inszenierten oder zu Werken wie Nietzsches Zarathustra und ich scheue mich nicht, auch Karl Mays durch die Wüste dazu zu nennen. So erscheint der ganze Lebens- und Kunststil unseres populären Bildergeschichtenautors als einzige Bemühung, die künstlerischen Tendenzen seiner Zeit humoristisch zu brechen, sie gleichsam umzukehren. In München hatte er sie ja alle kennengelernt, aber seine Daseinsangst, seine Unsicherheit, im glänzenden Traumschein einer Dekorationskunst rauschhaft zu vergessen, das kam für ihn gar nicht in Frage. Er hat es versucht. Er hat ein paar Bilder in der Münchner Zeit gemalt, die das verraten. Die haben dieses pathetisch-pompöse, aber es sind nur eine Handvoll, was er an den anderen eben so kritisiert. Aber dann hat er seinen ehrlichen Weg weiterverfolgt. Er hat nicht wie seine Kollegen aus der überirdischen Welt auf die irdische heruntergeschaut und sich darüber erhoben sozusagen und vor ihren Werken als klein und wesenlos die irdische Welt verschwinden lassen. Nein, nein, er hat, wie der Humor tut, mit der kleinen Welt die große, die unendliche Welt, das Sein, die Existenz, den Tod ausgemessen und verknüpft. Und so entsteht jenes Lachen, worin auch ein Schmerz und eine Größe ist. Das Letztere sind die Worte Jean-Pauls, der auch ein humoristischer Dichter war und dem späteren Kollegen damit ein kongeniales Stichwort lieferte. Mit großer Bewunderung, meine ich, ist angesichts dieser Lebensgeschichte am Platze, wenn man bedenkt, welches Werk ihr abgewonnen wurde und welches Vergnügen er uns damit bereitet hat. Gewiss, Busch hat seine Ängste und verdrängten Triebwünsche darin sicherlich auch nach außen gebracht und seine eigene Begründung für seine Bildergeschichten, er mache sie auch zum eigenen Pläsier, hat gewiss auch diese tiefere Bedeutung. Gerade das Medium der Bildergeschichte, die Busch in den großen Beispielen von Max und Moritz bis schließlich zum Maler Kleckfel, zu Balduin Behlam, zu einer nicht vorher und nicht nachher wieder erreichten Vollkommenheit entwickelt hat, das entspricht durch Verkleinerung, karikaturistische Verzerrung, ikonografische Ungebundenheit, formale Freizügigkeit und Offenheit seinen Bedürfnissen am besten. Sie bedeuten auch eine Lizenz für den Ausdruck sonst tabuisierter Wünsche und das Bedürfnis Buschs, sie mitzuteilen, das ihn Bedrängende auszusprechen. Diese Techniken kamen dem ebenso entgegen wie seiner Scham und der Unfähigkeit, das alles sozusagen im Klartext, etwa in einer Autobiografie, zu tun. Aber das ist nicht alles. In Geschichten wie denjenigen von Hans Huckebein und der frommen Helene, wie später vom verhinderten Dichter, dem gescheiterten Maler, stellt sich das Schicksal gewissermaßen selber ein Bein, indem die Bildergeschichten das Verhängnis und seinen ganzen Tross, Leid, Schmerz, Angst, Trauer zu Witzfiguren machen, indem sie also mit einer ursprünglichen und manchmal auch derben Rohheit zeigen, wie komisch doch Scheitern sein kann, wie lächerlich doch Unglück wirken kann, befreien sie den Leser vom Bann seiner eigenen Bedrückungen und Ängste. Das Misslingen bekommt eine besondere Qualität, nicht das Gelingen, das Misslingen bekommt eine besondere Qualität. Das Unglück erhält einen positiven Sinn durch die Heiterkeit, die beide auf dem Papier auslösen, durch die Zeichnung auf dem Papier auslösen. Belustigung, Spott, derber Witz, mit denen Wilhelm Busch den Geist der Zeit überzog, der in so vielem ja auch noch der unsere ist, waren die wichtigsten Mittel seiner Überlebenskunst, seiner humoristischen Überlebenskunst und die Hauptgründe für seinen Erfolg. Das Gerippe tanzen zu lassen, gehört zu den ältesten menschlichen Praktiken, sich von unerträglicher Daseinslast und Todesfurcht zu befreien, wenigstens auf Zeit. Busch hat sie auf ganz karnevalistische Weise wiederbelebt, auch zum Zwecke der eigenen Lebensmeisterung. Und wirklich, es ist ihm geglückt, trotz aller Lebensangst und Nichtigkeitserfahrung, eine schöpferische Beziehung zu den anderen Menschen und zu den Dingen der Welt und auch den Mächten, die ihm mit Überwältigung und Verstümmelung gedroht hatten, einzugehen und den Figuren seiner Fantasie eine objektive, eine gelungene, das Misslingen in eine gelungene, objektive Gestalt zu bringen. Das gilt übrigens auch für seine Malerei, obwohl sich auf diesem Gebiet die eigene Einschätzung nun besonders schmerzlich bemerkbar macht. Er hat seine eigene Malerei überhaupt nicht geschätzt, hat gar nicht gemerkt, was er da gemacht hat. Er hat da nämlich in seinen Bildern, können Sie, wenn Sie mal im Busch Museum in Hannover gehen, wenn Sie in Hannover sind, müssen Sie da unbedingt hingehen, da können Sie das sehen, wie in diesen Bildern sämtliche Tendenzen des Expressionismus vorweggenommen werden. Ganz großartige Malerei. Summa summarum, und damit komme ich endlich zum Schluss, je mehr wir uns mit ihm beschäftigen, umso zwiespältiger wird dieser Mensch des 19. Jahrhunderts, umso vieldeutiger sein Werk. Wie er Zeit seines Lebens und Schaffens das kleine Bild bevorzugte, die Miniatur oder die Bildergeschichte, so war ihm auch das eigene Leben nur gleichsam im verkleinerten Maßstabe erträglich. Er teilte den Wunsch nach einer überschaubaren, nirgendwo bedrohlichen und nach einer handhabbaren Welt mit seinem Publikum. Was sonst im Leben bedrohlich und furchterregend wirkt, verringert sich ja in dem Maße, in dem es verkleinert wird, verwandelt sich schließlich zu bloßen Absonderlichkeiten und Torheiten, über die man lachen konnte. Und auch das ist ein weiterer Grund seines Erfolgs bis heute. Er hat ja selber nach diesem Rezept gelebt, die letzten 30 Jahre fast ausschließlich in diesem kleinen, trostlosen Kaff da oben in Norddeutschland. Man kann seine karg ausgestattete Arbeitskammer noch heute sehen. Nicht mehr als ein Pult steht da drin und ein Stuhl, das ist es schon. Hier hat er gemalt, hat er gezeichnet, hat er Gedichte und auch einige wichtige, schöne Prosastücke geschrieben und mit der Welt da draußen, mit den alten Freunden, nur noch brieflich verkehrt. Dem Selbstverständnis nach ein gescheiterter Künstler, der einst scheinbar frohgemut, doch heimlich schuldbeladen ausgezogen war und nun lädiert hinterm Ofen sitzt, sich aber doch zur Bejahung des vergangenen Lebens durchgerungen hatte. Er hatte sie gefunden, die Kraft des Auswegs im Kleinen, Alltäglichen und im Leichten des Humors. Das Unstimmige war sein Lebensmotiv gewesen. Er hat es zum Hauptmotiv seiner Kunst des Humors gemacht, seinem Publikum und uns bis heute zeigend, dass es auch mit uns und mit allem nicht stimmt. Es war seine Überlebensstrategie, die Sorgen und Plagen dieser Welt, sogar die ungehörige Zumutung des Todes, diesen großen schwarzen Punkt, wie er ihn genannt hat, wegzulachen. Als Wilhelm Busch am 19. Januar 1908 in Mechtshausen starb, ahnte niemand trotz seiner Popularität wirklich etwas von dem bedeutenden künstlerischen Œuvre, das er hinterließ und von den Lebensqualen, die es gekostet hatte. Die Freiheit und Hoffnungsschicht darin rührt aus der überwindenden Kraft des Lachens und einer Komik, die über das Tragische zu siegen vermag, aber doch der Wirklichkeit verantwortlich verbunden bleibt. Danke für Ihre Geduld.
Ja, Herr Uehling, herzlichen Dank für diese tiefen Einblicke in die tiefen Schichten eines Humoristen. Liege ich schief, wenn ich ihn im Verdacht habe, ein heiterer Melancholiker zu sein?
Ja, so könnte man ihn auf eine Formel bringen. Ja, genau. Zumindest. Ja, wobei Melancholie schon sehr schwarz war. In seinem, wie schwarz sie weiß, kann man wirklich nur, wenn man sein Leben konfrontiert mit seinem Werk, dann kann man das sehen. In seinem Werk kann man es alleine nicht rausholen. Wie schwarz. Er war ganz anders als das Bild, was von ihm verbreitet wurde, was die Nachwälder, vor allem eben die Neffen, haben da als seine, die haben auch die erste Gesamtausgabe gemacht, die Neffen Nöldeke, also die aus der Familie, die das alles geerbt hatten, und die haben auch diese ganze Ideologie vom Philosophen Busch, vom heiteren Philosophen Busch und so in die Welt gesetzt. Naja, Sie haben gehört, er hatte es schwer mit sich. Wie wir schließlich auch. Und deswegen können wir ihn auch gut brauchen.
Ja, dann kommen Sie uns doch mal mit Ihrer Schwere. Vielleicht haben Sie was zu fragen. Ich werde Ihre Fragen wieder wiederholen, damit wir sie auf der Aufnahme haben. Bitte schön. Sie fragen nach der Rezeptionsgeschichte, ob das Auswirkungen zum Beispiel gehabt hat in der Zeit auf die Pädagogik und ob die Kinder damit hätten glücklich sein können.
Ja, in Österreich ist Max und Moritz viele Jahre verboten geblieben, durfte nicht verkauft werden. Das ist also eine erste Antwort auf die Frage. Es ist tatsächlich so, auch so rezipiert worden. Und, aber es ist auch, das einzige Beispiel geblieben. Ja, mit der schwarzen Pädagogik, auch der Struwwelpeter, ein ganz großartiges Kinderbuch, ist ja dem Verdacht unterlegen gewesen, dass es eben genau das Gegenteil von dem bewirkt, was Kinderbücher eigentlich bewirken sollen, nämlich also die Kinder weiterzubringen, sie selbstständig zu machen, sie zu einem als eine Vorbildliteratur, wie das ja vielfach auch tatsächlich der Fall gewesen ist. Also die Kinderliteratur des 19. Jahrhunderts war eine moralische Vorbildliteratur. Ein Autor namens Schmid, der eine ganze Bibliothek von Kinderliterbüchern geschrieben hat, das ist alles moralische Geschichten, wo man als Kind dann immer erfuhr, wie man sich besser verhält, damit man auch die Belohnung bekommt, die am Ende dann immer da stand. Nun ja, Kinder sehen das ein bisschen anders. Kinder haben sowohl den Struwwelpeter wie auch Max und Moritz auf ihre eigene Art und Weise gelesen, indem sie nämlich darin ihre eigene Geschichte entdeckt haben, gelesen haben. Dass sie sich eben durchsetzen müssen, dass die Welt der Erwachsenen, ob es nun der Schneider ist oder der Lehrer Lempel ist oder ob es der Müller ist oder der Bauer Mecke oder so, das sind alles Gegner, das sind keine Wohlmeinenden, das sind Gegner, die uns klein halten wollen, die uns umformen wollen. Und am Schluss ist es ja auch so, ist Max und Moritz sind gefahrlos geworden, sie tun niemandem mehr was. Man sieht sie zwar noch, wenn Sie sich erinnern an das Schlussbild, nicht? Man sieht ja so fein geschroten und in Stücken, man sieht noch diese Umrisse von den beiden, aber da tun sie niemandem mehr was. Und das ist in der Tat ein realistisches Kinderbild, so wie Freud es dann später ja uns alle gelehrt hat, dass das Kind kein unschuldiges Wesen ist, sondern dass es eben seine eigenen Bestrebungen hat, verwirklichen will. Und das eben gegen den Willen, häufig gegen den Willen der Erwachsenen. Und wir müssen eben dazu ergänzen immer, wie sah die Pädagogik aus dieser Jahre. Es war eben eine Prügelpädagogik. Es war eine Zwangpädagogik. Und was Busch gemacht hat, das ist das Aufbegehren dagegen. Er wird verdroschen. Also ich meine, der Meister Druff in der Bildergeschichte von Plisch und Plum und so, nicht? Da wird kräftig gedroschen. Aber wird ja auch gleichzeitig entlarvt. Der heißt Magister Druff, Meister Druff, glaube ich. Ja, nicht? Ist auch schon eine malerische, eine bezeichnende Bezeichnung, eine signifikante Bezeichnung, um eben zu sagen, ja so, das war Erziehung. Immer feste Druff. So. Dann, bis sie gebogen sind, damit sie ein Häkchen werden, krumm und nicht gerade. Ja, komm.
Bitteschön.
Der Reflexion.
Ja, ja, natürlich. Dient das Lachen sozusagen der Entlarvung, ja, oder hat es, wie wir es im Untertitel uns hier versprechen, eine erkenntnistreibende Kraft?
Ja, ja, natürlich. Ja, sicher. Zunächst einmal ist es, werden, jetzt will ich es mal ein bisschen sehr plakativ sagen, werden gesellschaftliche Mechanismen, werden sie lächerlich gemacht, werden dadurch, dass sie ins Extrem getrieben werden und alles das, was ich gesagt habe. Aber das ist ja nur die erste Ebene. Aus der kommt heraus dann eben, ja, die Frage, wie kommt das denn überhaupt? Ich bin absolut vollkommen davon überzeugt, dass Max und Moritz Erfolg, es ist wirklich das erfolgreichste Kinderbuch der Weltliteratur geworden, dass dieser Riesenerfolg genau darin liegt. Da gerät man doch ins Grübeln, wenn da, die haben eine ganze Reihe Streiche gemacht, die beiden. Und dann werden sie mit dem Tode bestraft, auf unangenehme Art und Weise. Danke, nicht? Wer, wem da nicht etwas zu denken gibt, dem, der ist verloren. Aber Kinder sind ja schlau. Es ist ja gar nicht so, dass die jetzt das denken, ach, ist ja wunderbar, und anfangen zu lachen oder sowas. Nee, nee, denen fällt auf, dass da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Und dieses Unstimmige darin ist dann der Anlass zum Denken, genau, zu reflektieren. Ja, danke. Mhm.
Also Sie weisen darauf hin, dass Busch sozusagen in sich vereinte, die Idee zu entwickeln, zu schreiben und zu zeichnen. Dafür braucht man heute dreifach Leute.
Ja, Olaf Gulbrandsson, der ein großer Verehrer von Wilhelm Busch war, hat gesagt, das ist ein Riesenkerl von Mann und Künstler gewesen. Und der elsässische große Tommy Ungerer hat viel über Wilhelm Busch geschrieben, hat gesagt, wir kommen alle daher. Da kommen wir alle daher. Ja.
Nun denn, dann gehen wir vielleicht mal wieder dahin. Wir waren heute da. Ganz herzlichen Dank für den Vortrag Ihnen, Herr Uehding. Nächste Woche können Sie hier Tränen lachen. Da wird Ellen Presser Ihnen den jüdischen Humor näher bringen. Vielleicht sind Sie wieder dabei. Ihnen herzlichen Dank für den Vortrag, den Dichten und Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend.